Ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung, heute mal mit einem Maidon Report Spezial. Wir blicken zurück auf Empfehlungen aus dem Maidon Report, natürlich von und mit Alfred. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, macht Sinn. Gut.
Genau, es geht um Empfehlungen, die du getätigt hast, die besten Empfehlungen plus zwei schlechtere Empfehlungen.
Ganz
schlechte auch nicht,
sogar.
Ganz schlechte, die wir auch nicht außen vor lassen wollen. Wir starten aber mal mit was sehr Positivem und einer laufenden Empfehlung auf dem Bitcoin-Mini-Future-Produkt. Wir sehen auch jetzt immer gleich in den Charts eingeblendet, wann du eingestiegen bist.
Genau.
Wenn du schon verkauft hast, sieht man das auch. In den meisten Fällen bist du noch investiert oder da läuft die Empfehlung eben noch. Und da oben sehen wir dann in diesem Fall dann die aktuelle Entwicklung.
Genau, unschwer zu erkennen, in Riesenbuchstaben, in Riesenzahlen. Bei Bitcoin ist es so, man kann den Bitcoin natürlich auch direkt kaufen, aber ich kaufe in der Regel Hebelprodukte auf den Bitcoin Mini Futures. Deswegen auch diese Performance der Bitcoin ist seit dem Kauf, dem ersten Kauf, das war im Januar 2024, hat der Bitcoin sich ungefähr, etwas mehr als verdoppelt, 150% gestiegen. Und mit dem Mini Future ist die Rendite mittlerweile bei 549%. Ich habe jetzt auch noch weitere Mini-Futures gekauft, einen jetzt erst vor zwei Tagen, weil ich damit rechne, dass der Bitcoin jetzt in absehbarer Zeit, ich rede hier von Tagen maximal, vielleicht einigen Wochen, tatsächlich nach oben rausgeht. Es gibt viele Indikationen oder Indikatoren, die dafür sprechen. Allen voran der enorme Kaufdruck. Also insoweit ist es jetzt sogar noch, denke ich, eine gute Gelegenheit, beim Bitcoin was zu machen. Entweder Bitcoin direkt, Zertifikate, Aktien aus dem Umfeld des Bitcoin oder eben per Mini-Future, so wie ich es in meinem Report mache.
Und das unterstützt diese Meinung, die du gerade vertrittst?
Genau, es gibt zwei ganz große Käufergruppen. Das sind einmal die ETFs, die immer noch stark nachgefragt werden auf dem Bitcoin. Und das andere sind die Käufe von Unternehmen. Und das sieht man hier in dunkelblau, das sind die Käufe von den Unternehmen. Und in hellblau, das sind die ETF-Käufe. Und das hier war das zweite Quartal. Da sieht man, dass die Unternehmen 131.000 Bitcoin gekauft haben und die ETFs 111.000. Im ersten Quartal waren die Unternehmen etwas weniger aktiv mit 106.000 Bitcoin und bei den ETFs gab es ja teilweise auch größere Mittelabflüsse, also unterm Strich nur ein kleiner Zufluss. Aber man sieht, die letzten Quartale, gerade im vierten Quartal 2024, war es enorm. Und gerade die Unternehmen, es sind mittlerweile, ich glaube, 160 Unternehmen, die Bitcoin akkumulieren, also sogenannte Bitcoin-Sammler. Es sind allein im ersten Halbjahr 151 dazugekommen, die neu als Geschäftsmodell das Kaufen von Bitcoin haben und es werden sicherlich noch mehr werden und die Käufe werden auch unterm Strich zunehmen. Also diese Gruppe plus die ETF-Käufe plus dann noch normale Käufe. Die Frage ist natürlich, die sich viele stellen, wieso ist der Bitcoin nicht schon längst gestiegen, wenn doch so viel gekauft wird? Das liegt ganz einfach daran, dass es immer noch Langfristanleger gibt beim Bitcoin, die vielleicht den Bitcoin für $200 oder für $20 gekauft haben, die dann gerade bei solchen Kurssteigerungen erstmal Kasse machen. Das war hier der Fall und das war auch hier der Fall. Und das dauert dann immer eine Zeit lang, bis diese Verkäufer dann wieder zurückkommen an den Markt und dann ist der Bitcoin auch bereit für den nächsten Schub. Und da sind wir, glaube ich, relativ dicht davor.
Werden wir natürlich, also du sowieso im Report, aber auch in der Sendung weiter verfolgen. Wir betonen auch nochmal, genau. Das ist jetzt durch die Empfehlung aus deinem Report. Du hast sicherlich zum ähnlichen Zeitpunkt in der Sendung mal mit dabei gehabt. Aber zuerst, natürlich, darum geht es ja, wird das Ganze in deinem Report empfohlen, plus die entsprechenden Produkte. Genau. Wir sprechen eher so allgemein, in dem Fall jetzt eben über den Bitcoin. Dann schon mal auf Tesla. Auch da reden wir seit vielen, vielen, vielen Jahren darüber. Und das ist auch eine der am längsten laufenden Empfehlungen von dir und auch die erfolgreichste.
1.300. Genau, das ist die erfolgreichste. Das war der erste Verzehnfache, aber auch mit Schmerzen, was man eigentlich kaum hier im Chart erkennen kann. Ich habe Tesla empfohlen im November 2017. Und die Aktie ist nicht seitwärts gelaufen, sondern sie ist hier, den sieht man eigentlich kaum, auch mal recht stark gefallen. Das waren teilweise 50%, war ich mit der Position im Minus. Und das war auch keine einfache Zeit. Auch Tesla ging es damals nicht sonderlich gut. Man war, gerade als die Produktion des Model 3 anfing, auch mal kurz vor der Pleite. Das hat auch Elon Musk zugegeben. Und dann aber kam es zu diesem enormen Kursanstieg 2020/21, in dem sich die Aktie mehr als verzehnfacht hat. Ja, und seitdem unter enormen Schwankungen geht seitwärts. Ich halte an der Empfehlung weiter fest, vor allen Dingen aufgrund der neuen Fantasie durch Roboter und das autonome Fahren, Robotaxis. Das sind die Zukunftsfelder und ja, man muss mit den Unwägbarkeiten des Herrn Musk leben. Wenn Musk nicht da wäre, wäre Tesla nicht da, wo die Firma heute ist. Und insoweit sind auch viele dieser Schwankungen gehen auf ihn zurück. Und so auch jetzt dieser Kursrücksetzer. Insoweit, ja, da muss man mit leben.
Da muss man mit leben. Solange er der Tesla-Chef bleibt, vielleicht wendet er sich ja dann wirklich der komplette Politik zu, wenn es die America-Party gibt.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und es ist ja auch so, also jetzt mit der neuen Partei, die Frage ist ja, wie viel Zeit muss er da investieren? Also erstmal so gut wie gar keine, weil die Partei ist jetzt gegründet. Und solange keine Wahlen anstehen, muss man da nicht viel großartig viel machen, denke ich zumindest. Und jetzt Forderungen wie von Dan Ive, von Wedbush, der Analyst, der gesagt hat, man muss ihm feste Regeln auflegen. Die Antwort von Elon Musk war schlicht und ergreifend, shut up. Also
zu am Handen gewesen, ja.
Da nimmt er auch kein Blatt vor den Mund. Man kann Elon Musk keine Regeln aufzwingen. Also wer das versucht, der wird sehen, dass es nicht funktioniert.
Der bewirkt genau das Gegenteil.
Vielleicht sogar das.
Ja. Da sehen wir aber noch was zu den Verkäufen von Tesla, noch eine Grafik.
Genau, das ist, also das Autogeschäft, muss man sagen, ganz klar, das läuft schon länger nicht gut. Wir hatten im letzten Jahr rückläufige Absätze und in diesem Jahr zwei Quartale ebenfalls mit Minus bei den Verkaufszahlen. Gerade in Europa, da sieht man die Verkäufe von Januar bis Mai, -37% Tesla im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist man das ziemlich der schlechteste Autohersteller in Europa in den ersten Monaten des Jahres. Und das liegt auch zum Teil an Elon Musk, dass tatsächlich einige potenzielle Käufer sagen, ja, ich habe keine Lust auf Elon Musk, deswegen kaufe ich mir keinen Tesla. Dass es jetzt Tausende, Zehntausende sind, glaube ich nicht. Aber das größte Problem liegt eigentlich vielmehr daran, dass die Modelle von Tesla halt in die Jahre gekommen sind, auch wenn man beim Model Y und beim Model 3 Updates gemacht hat. Aber es fehlt einfach an neuen Modellen. Und die Konkurrenz wird immer besser, das muss man auch sagen. Insoweit muss Tesla sich da auch ein bisschen bewegen. Aber das Autogeschäft wird auf Sicht der nächsten Jahre dann eher nicht ganz so wichtig werden. Dann werden doch die anderen Themen weitaus größer werden als das Autogeschäft und auch das Geschäft mit Batteriespeichern. Was übrigens sehr gut läuft, muss man auch mal sagen, das Batteriespeichergeschäft läuft sehr gut bei Tesla.
Zum direkten Konkurrenten kommen wir gleich noch. Vorher wollen wir aber noch auf Robinhood blicken, die natürlich davon profitieren, dass wir in den letzten Jahren sehr volatile Zeiten zum Teil an der Börse sehen, dass die Reaktionen auf alle möglichen Neuigkeiten immer extrem ausfallen, wird also viel gehandelt. Du hast die 22 im Juni.
Genau, bin ich ein bisschen stolz drauf, ist mein zweiter Verzehnfacher, denn 900% ist eine Verzehnfachung.
Ja?
Nicht 1000.
Nicht 1000?
1000 ist dann schon mehr. Okay. Empfohlen tatsächlich, ich weiß noch genau, im Juni 22 mit 7,80 Euro. Jetzt sind wir aktuell ziemlich genau bei 78 Euro, also genau verzehnfacht. Damals war der Börsenwert bei 6 Milliarden Dollar und Robinhood hatte 6 Milliarden Dollar Cash. Also im Prinzip gab es die Firma umsonst. Das war natürlich ein ganz gutes Angebot. Wir hatten damals natürlich eine unheimlich schlechte Börsenphase 22. Gerade auch Robinhood, gekoppelt auch an die Technologieaktien, an diesen riesen Schub, den wir hatten, 2021, 22 dann der Einbruch. Deswegen gab es die Aktie so günstig und es hat auch hier lange gedauert. Also es gab über ein Jahr Anlauf, bis dann endlich Bewegung in die Aktie kam. Und jetzt ist diese Bewegung doch sehr dynamisch geworden. Ich habe dann auch mal zwischendrin Gewinne mitgenommen, bei 100% plus die Hälfte verkauft. Aber, und das ist ganz wichtig, gut laufende Aktien liegen lassen und auch mal, wenn ich bei 100% alles verkaufe, schaffe ich keine 900, ganz einfach. Einfache Rechnung und soweit drin bleiben. Und es gibt auch jetzt für mich keinen Grund, rauszugehen, denn die Story ist intakt. Klar, Robinhood ist jetzt nicht mehr billig, das ist klar, bei über 60 Milliarden Börsenwert. Aber die Zukunftsaussichten sind weiterhin gut, die Story ist intakt. Es gibt keinen Grund, sich hier zu verabschieden.
Gut, dann gehen wir gleich weiter zu BYD. Da standen wir auch sehr oft und viele Jahre hier. Das sieht jetzt hier etwas seltsam aus wegen dem Börsenplatz, ja, den wir hier nehmen mussten. In den anderen, die wir normalerweise nehmen, wird leider dieser Aktiensplit noch nicht angezeigt.
Ja, durch den Split 3-1, da hat es ein bisschen.
Aber es standen auf jeden Fall eigentlich viele Jahre hier, wo sich unterm Strich nichts wirklich getan hat.
Das hätte ich empfohlen, Split bereinigt. Ich glaube, das war so 1,60 Euro. Das waren dann damals so um die 5 zum ersten Mal im Jahr 2015, also vor
10 Jahren.
Ziemlich genau 10 Jahren, ja.
Heute?
Ja, heute. Nee,
heute
ist der 9.
Das ist der 9. gestern, ja.
Gestern, also tatsächlich. Gestern, 10-jähriges BYD-Jubiläum. Auch da wirklich, ja, 5 Jahre lang. Die Aktie ist dann mal gestiegen zwischendrin. Das war auch schon ganz ordentlich, aber es ist lange Zeit wenig passiert. Und dann setzte dieser Kursanstieg ein, der jetzt nochmal neue Fahrt aufgenommen hat. Und auch hier ist die Story noch lange nicht vorbei. Auch wenn jetzt im Moment die Aktie etwas durchschnauft in den letzten Wochen. Das liegt so ein bisschen auch an den Verkaufszahlen in China, die eben nicht mehr wachsen. Deswegen oder dafür wächst man extrem im Ausland. Und da ist auch die große Zukunft, dass man hier noch weiter vorankommt und noch neue Märkte erobert. Man ist in Brasilien schon ganz klar die Nummer eins bei E-Autos und das wird in anderen Ländern auch noch so weit kommen. Also das Potenzial ist da, wie wir die planen, auch auf lange Sicht Roboter zu machen. Man macht auch Batteriespeicher. Also die Story läuft, nur sie läuft eben nicht geradlinig, sondern gerade bei Wiebe, die immer in diesen Schüben. Und dieser Schub ist, glaube ich, noch nicht vorbei.
Also da haben wir ein 10-Jähriges gestern gefeiert bei der Empfehlung. Der nächste Wert, den hast du noch nicht so lange empfohlen. Das war im 1,5 Jahre etwa hier, im Januar 2024.
Genau, da ging es schlecht los. Innodata ist, für die, die es nicht wissen, eine Firma, die im Bereich KI unterwegs ist. Und zwar bereitet man Daten auf für das KI-Learning. Das ist ganz wichtig. Viele große KI-Firmen, auch die großen Tech-Firmen, Google, Amazon, Microsoft, sind Kunden bei Innodata und nutzen die Dienste. Und tatsächlich kurz nach dem Kauf ist die Aktie, gab es eine Short-Empfehlung von einem Analysten auf Innodata und die Aktie hat sich fast halbiert innerhalb kürzester Zeit. Aber da ist auch mal ganz wichtig, sich diese Short-Reports genau durchzulesen. Sind die Anschuldigungen gerechtfertigt oder nicht? Das waren sie in dem Fall nicht. Man hat vor allen Dingen sich auf Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern gestützt. Und das ist natürlich immer recht schwierig, weil wenn ich aus einer Firma rausgeflogen bin, werde ich kaum gut über sie sprechen. Insoweit hat sich das dann auch relativ, was heißt schnell, das hat lange gedauert, bis das wieder aufgeholt worden ist. Dann gab es extrem gute Zahlen, das weiß ich noch, und nochmal gute Zahlen. Die Firma wechselt über 100%, ist hochprofitabel. Das Wachstum wird sich jetzt natürlich verlangsamen, aber man hat immer noch sehr gute Wachstumsaussichten, die Chance, neue Kunden zu gewinnen. Ja, man sieht es auch hier, bewegt sich jetzt eigentlich nicht mehr viel, aber man hat jetzt wieder so einen kleinen Aufwärtstrend und wenn der sich fortsetzt, könnten wir auch bald wieder die Höchstkurse sehen und vielleicht sogar darüber hinaus. Also auch hier kein Grund, auch trotz dieses schönen Gewinns, sich zu verabschieden.
Sollte man denn Teilgewinne ab und zu mitnehmen bei so?
Ja, kann man machen. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber wie gesagt, bei 100% kann man durchaus mal ein Drittel oder die Hälfte der Position mal liquidieren. Aber es macht keinen Sinn, ganz aus Aktien rauszugehen, nur weil sie gestiegen ist. Das ist ja letztendlich der Grund, warum man Aktien kauft. Und viele Anleger machen es leider genau andersrum. Sie verkaufen ihre Gewinneaktien und lassen die Verlierer drin. Man sollte das eher umdrehen, denn sonst hat man nur Verlierer in seinem Depot irgendwann.
Ah, genau, Verluste schnell begrenzen. Aber zu Verlusten kommen wir gleich noch. Erstmal noch ein positives Beispiel. Nebius Group, noch kurzfristiger das Ganze. Erst in diesem Jahr, im April, hast du es empfohlen, bist du eingestiegen. Wir sind schon bei über 100%.
Genau, da hatte ich natürlich insoweit ein bisschen Glück, weil ich habe die Aktie schon vorher gesehen. Das ist ja die ehemalige Yandex, die wieder neu gegründet worden ist. Und als Betreiber von Rechenzentren quasi ihren Firmensitz nach Amsterdam verlegt hat, jetzt eine europäische Firma ist. Und die Aktie wurde, ich habe sie da schon entdeckt, als sie schon bei um die 40 war. Da war sie aber noch nicht in Deutschland handelbar. Und als sie in Deutschland handelbar war, gab sie Wunder zu einem deutlich niedrigen Preis, nämlich zu knapp über 20 Euro da eingestiegen. Und bis jetzt eben hat sich die Aktie in etwa verdoppelt. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich erst der Anfang gewesen ist. Das ist eine der größten Stories, finde ich, gerade im Bereich Rechenzentren, weil man in Europa und in den USA aktiv ist, weil man noch viele interessante Tochterfirmen hat, unter anderem autonomes Fahren und Lieferroboter, zwei ganz große Themen. Spannende Aktie, eine der spannendsten, finde ich, überhaupt. Und 100% ist kein Grund, auch hier tschüss zu sagen. Im Gegenteil, ich würde sogar jetzt auf diesem Niveau noch kaufen, definitiv.
Aber wahrscheinlich auch kein Wert für konservative Anleger. Also da muss man schon auch ein paar Schwankungen aushalten können. Nicht.
Ja, Schwankungen muss man eh aushalten können. Also, ich habe mal übrigens nachgeschaut, oder ich frage dich mal, Nvidia ist ja die beste Aktie der letzten 10 Jahre gewesen. Wie hoch war der größte Drawdown, der größte Verlust zwischendrin?
Ja, das war ja der größte ever. Das hat man gehört. Ja, die größte Steigerung in 20 Jahren.
Naja, der größte ever war bei Amazon, aber Nvidia ist zwischendrin mal 89% gefallen.
Okay.
Bei Amazon sogar mal 94%.
Okay.
Und also Verlust zu begrenzen macht dann irgendwie keinen Sinn, weil, also ich mache so, solange die Story intakt ist, solange bei der Firma nichts Negatives passiert, wenn nur das Umfeld schlecht ist, dann gibt es keinen Grund, aus einer guten Aktie rauszugehen. Aber wenn bei der Firma sich was verändert, dann muss ich irgendwann sagen, okay, ich ziehe die Reißleine, ich verkaufe.
Dann sind wir eigentlich, wir wollen als nächsten Wert auf Freier gucken, aber weil du es gerade ansprichst, ich weiß, was jetzt kommen wird, was in den Kommentaren stehen wird, zum Teil vielleicht auch zu Recht, das sind jetzt deine besten Empfehlungen, mit zwei Ausnahmen, aber natürlich auch ganz oft in den Kommentaren steht, ja, was ist denn mit Block, Orsted, Invisible oder auch Varta? Und wir haben auch über Varta vor der Sendung gesprochen, weil das immer wieder gesagt und gefragt wird, weil du es natürlich eine Zeit lang hier immer dabei hattest, das war ja auch so ein kleiner Gag, du wolltest es ja mit dabei haben, bis wir die 200-Euro-Marke sehen, das ist nie passiert. Aber ja. Es hat sich ja dann auch einfach grundlegend was geändert, was du gerade beschrieben hast.
Gerade gesagt habe, bei Warte hat sich bei der Firma was verändert und ich habe tatsächlich, ich bin ja vorbereitet, mal was rausgesucht und zwar habe ich eine E-Mail verschickt an meine Leser, meinen Report und es war am, ich muss mal schauen, wann es genau war, am 23. September, hier nochmal das Originaldokument, Verkauf Warte zu 47 Euro. Mhm. Jetzt haben wir den Chart von Warte nicht dabei. Ja. Gut, Warte ist mittlerweile, ja, die Aktie gibt es nicht mehr. Und der Grund war damals, dass Warte eine Gewinnwarnung veröffentlicht hat und hat keine Prognose mehr abgegeben für das neue Geschäftsjahr. Und das war wirklich schlimm. Und ich habe dann geschrieben, das geht natürlich gar nicht, lässt vermuten, dass noch weiteres Ungemach droht. Auf jeden Fall macht diese Ungewissheit und eigene Unkenntnis eine Erholung der Aktie auf unbestimmte Zeit so gut wie unmöglich. Auch wenn es angesichts des hohen Verlustes von rund 50% schmerzt, es gibt hier nur eine Lösung, verkaufen und zwar vollständig und sofort. Mhm. Da habe ich also meine Meinung geändert, was ich auch musste, weil sich in der Firma maßgeblich was verändert hat. Und seitdem habe ich die Aktie auch nie wieder zum Kauf empfohlen.
Genau, das war jetzt natürlich aus deinem Mailand-Report, aus dem Börsenbrief, aber genau. Auch kurz danach war, ich weiß nicht mehr, das Datum,
ja, das ist natürlich immer gestanden und du hast es endlich wieder gegeben. Schwierig, ich stehe einmal pro Woche und in meinem Report kann ich halt meinen Lesern zeitnah solche E-Mails rausschicken, die können dann sofort reagieren und weil die Aktie ist dann kurze Zeit später auf, ich glaube, unter 20 gefallen und war ja dann, ein Jahr später kam dann die Insolvenz, also der Verkauf war sicherlich spät, aber 50% Verlust sind nicht schön, aber lassen sich noch irgendwo verschmerzen. Auf der anderen Seite, und darum ist es so wichtig, diese Gewinne laufen zu lassen. Wenn ich eine Aktie wie Robin Hood habe, 900% plus, dann kann ich 8-mal mehr einen Totalverlust leisten und bin immer noch im Plus. Und darum, Gewinne laufen lassen ist das Allerwichtigste. Verluste begrenzen kann man auch machen, aber bei guten Aktien macht es auch Sinn, Verlustperioden durchzuhalten.
Du warst eben sehr überzeugt von der Walter-Story aus Gründen, die du ja damals dargelegt hast. Dann hat sich deine Meinung geändert und dementsprechend hast du, wie du ja gerade dargelegt hast, reagiert. Das ist ja auch normal und auch noch dazu
reicht
in der Sendung Maidons Meinung. Es geht um deine Meinung.
Ja, und wer seine Meinung an der Börse nicht ändert, der wird viel Schmerzensgeld zahlen.
Genau, und ich kenne dich. Du bist natürlich, wenn du überzeugt bist, dann auch sehr bullisch und feierst es dann auch mit Nachdruck oder glaubst dann wirklich dann an die Story. Ja, und wenn sich dann ändert, dann passt das an. So, das ist aber das abgehakt. Bei Fryer ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber ähnlich. Ist einer deiner größten Verluste oder der größte sogar?
Ja, es ist der größte.
Du bist eingestiegen im Dezember 2021.
Hast das genau, also das war auch so eine, komischerweise, also schade, dass eigentlich gerade diese Batterie-Stories, das ist ja auch eine Batteriefirma, so gescheitert sind. Das hat aber auch, ja, weil die Batterieproduktion ist eben doch nicht so einfach, wie sich das viele vorstellen. Deswegen ist ja auch Northvolt pleite gegangen. Es gibt halt da doch große Hürden und Fire Battery war auf einem guten Weg. Man wollte Batterien machen, vor allen Dingen für große Energiespeicher, für Solaranlagen. Hat eine große Produktionsanlage gebaut in Norwegen. Ja, die Aktie ist dann auch teilweise sehr gut gelaufen. Und ja, dann wurde es aber, gab es Verzögerungen und es wurde immer schwieriger. Und letztendlich hat man es dann nicht geschafft, die Technologie so hinzubekommen, dass die Batterien eine gewisse Qualität haben, hat dann erstmal alles auf Eis gelegt und hat sich dann entschieden, irgendwann, ich glaube vor einem guten Jahr, das komplette Batteriegeschäft oder auch die Halle zu verkaufen, hat seinen Cash, was man noch hatte, genommen und hat mit diesem Cash die Batterieproduktion, die Solarproduktion von Trina Solar in den USA gekauft, die quasi fertig war und ist jetzt ein Solarmodulproduzent.
Jetzt heißt man noch T1
Energy. Ich habe mir das Ganze angeschaut. Also ich habe immer noch gehofft, dass man mit dem Cash, das man hatte, noch irgendwie die Wende schafft. Dass man dann Solarproduzent geworden ist, fand ich jetzt nicht so gut. Aber letztendlich, das ist ja auch nicht so verkehrt, in den USA zumindest eine Solarproduktion zu haben. Aber die Aktie hat sich dann auch nicht großartig bewegt über lange Zeit. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, einfach die Frage gestellt, würde ich diesen Solarproduzenten jetzt kaufen zu dem Kurs? Habe gesagt, eigentlich nicht, weil ich habe als einzige Solaraktie noch die Jinko Solar und Solar ist halt eine sehr schwierige Branche, sieht man jetzt ja gerade wieder insoweit. Verkauft mit Schmerzen, mit 89% Verlust und ja, das war's dann.
Aber weil noch keine Fantasie jetzt mehr in dem Wert ist. Weil die
es ist zwar noch Fantasie da, aber es ist halt nicht mehr so diese große Story. Es ist ein Solarproduzent, der wahrscheinlich auch leicht profitabel sein wird, der aber auch jetzt relativ angemessen bewertet ist. Also diese große Fantasie ist einfach nicht mehr da, wie es damals noch in den Batteriejahren der Fall war. zu Anfang.
Ja. Dann kommen wir noch zu einem Verlust, aber einer noch laufenden. Also du bist noch drin in dem Wert. Es geht um Standard Lithium. Auch da haben sich viele ein Update gewünscht. Du hast mehrere Teilkäufe getätigt, zum ersten Mal im Januar 2020.
Genau. Also im Januar 2020, da war die Firma relativ neu, da bin ich das erste Mal eingestiegen, weil ich einfach die Idee sehr gut fand, dass man Lithium direkt extrahiert aus Flüssigkeiten und das nicht irgendwie aus dem Boden holen muss. Man kann da Anlagen benutzen oder man kann da ganz andere Anlagen benutzen und viel schneller produzieren. Also neue Technologie, auch sehr große Gebiete hatte man damals schon. Die Aktie gekauft mit, ich glaube, das waren damals 60 Cent oder so. Und dann habe ich, glaube ich, hier mal einen Teil verkauft und relativ, ja, um die 6 Euro auch noch mal einen Teil verkauft. Mhm. Also insoweit, das waren, glaube ich, 500-600% Gewinn, mal was mitgenommen und bin dann hier in dieser Korrektur wieder eingestiegen. Zu um die 5 Euro waren das, glaube ich. Also 60 Cent gekauft, 5 Euro nochmal gekauft. Und dann jetzt vor einer Woche nochmal eingestiegen beim Kurs von 1,80, weil tatsächlich, ich habe es in den letzten beiden Sendungen auch schon gesagt, der Lithiumpreis leicht nach oben gedreht hat. Ob daraus mehr wird, wird man sehen. Aber auch die anderen Lithiumaktien, die großen Produzenten, sind alle angesprungen. Ich habe es ganz oft gesagt, die Wende bei Lithium wird irgendwann kommen. Sie kommt bei den Aktien in der Regel, bevor der Gesamtmarkt dreht. Und die großen Analysten gehen davon aus, dass das Lithium-Überangebot erst in einem halben bis einem Jahr verschwindet. Aber wie gesagt, die Aktien drehen meistens schon eher. Und es wird auf jeden Fall zu einer massiven Lithium-Knappheit kommen. Die Frage ist nur, wann. Das kann 2 Jahre dauern, 3 Jahre dauern. Aber alles, was jetzt nicht investiert worden ist, das fehlt uns in der Zukunft. Und Standard-Lithium ist aufgrund der Technologie, aufgrund der Gebiete und aufgrund der staatlichen Förderung bestens aufgestellt, einer der ganz großen Gewinner werden zu können. Deswegen nochmal der Nachkauf. Mhm. Und ich will auch nicht ausschließen, dass wir sogar die Kurse von 10 Euro wiedersehen. Jetzt nicht in einem Jahr, aber in 2-3 Jahren ist das durchaus möglich.
Und da besteht natürlich jetzt, weil du investiert bist, die Chance, dass das Minus dann auch
wieder zum Plus wird. Genau, also Schnittkurs 60 Cent, 5 Euro, nochmal 1,80. Ja. Da ist der Schnitt so bei 2,30 Euro, also leicht im Minus die Position noch. Aber es sah schon mal schlimmer aus, es sah aber auch schon mal viel besser aus.
Jetzt haben wir noch gleich 2 Werte, wo wir auch wieder ein Plus gleich sehen. Ich habe trotzdem vor der Sendung mal mit dir gesprochen. Vielleicht schauen wir in einer der nächsten Sendungen mal auch auf außer weiter andere Werte, die nicht so gut gelaufen sind, andere Empfehlungen, die schlecht gelaufen sind.
Nein, es gibt schon noch ein paar.
Es gibt ein paar, eben, die habe ich vorhin auch gemeint, wie Block, Orsted, Invisible und so. Da geht es ja auch nicht darum, dass man sich selber...
Das sind alles auch Werte, die in meinem Report lange nicht mehr dabei sind, die lange schon verkauft worden sind. Denn es ist auch wichtig, dass man irgendwann mal sagt, okay, jetzt hat sich eben was geändert und jetzt verabschiede ich mich von der Aktie. Egal, ob ich im Plus oder Minus bin, das spielt gar keine Rolle. Ja. Es geht um die Firma und wie geht's ihr und wie sind die weiteren Aussichten. Das ist alles.
Da sind viele ja auch neugierig und fragen sich, was ist der aktuelle Stand bei dem einen oder anderen Wert? Du verfolgst es wahrscheinlich nicht mehr so, weil du natürlich nicht mehr investiert bist in den Werten. Vielleicht hast du bei dem einen oder anderen trotzdem noch eine aktuelle Meinung, Einschätzung. Natürlich. Dann können wir da vielleicht auch nochmal auf diese Werte... Machen. Eingehen. Ich schicke sie dir auf jeden Fall mal nach der Sendung zu, die am meisten nachgefragt werden hier unter dem Video in den Kommentaren. Jetzt schauen wir aber nochmal, wir bleiben bei Lithium, auf American Lithium. Da steht tatsächlich auch ein Plus.
Da werden sich wahrscheinlich viele wundern, ja. Denn ich hatte die Aktie eine Zeit lang auch oft in der Sendung, ist immer noch ein spannendes Unternehmen. Es gibt allerdings einen Haken. Man hat Lithiumprojekte, hauptsächlich in Nevada, ein großes Projekt, Lithium aus Tonerde zu gewinnen. Das ist nicht ganz einfach. Und wie gesagt, ich habe die Aktie empfohlen, 21 im August. Mhm. Die hat sich dann auch, was ist das, von 1 auf mehr als verdreifacht in kurzer Zeit. Damals gab es, war auch so eine Lithium-Euphorie im Markt. Da sind so ziemlich alle Aktien gestiegen. Und dann gab es eine schwierige Zeit. Und irgendwann im Sommer 23 war dann irgendwie absehbar, dass American Lithium mit seinen Projekten nicht so recht vorankommt, die Weiterentwicklung stockt, man auch wieder Geld benötigt hat. Und da habe ich mir überlegt, ich fokussiere mich lieber auf die wirklich guten Lithiumfirmen. Das waren damals Standard Lithium und Lift Power, sind es übrigens heute auch noch. Und habe gesagt, okay, egal ob ich jetzt noch im Plus war, ich hätte auch im Minus verkauft, aber ich habe dann gesagt, im August 23 verabschiede mich von American Lithium, weil es einfach doch offenbar zu schwierig ist, diese Lithiumprojekte in Produktion zu bringen, zu kostenintensiv, zu aufwendig und fokussiere mich auf die Firmen, bei denen es deutlich besser aussieht. Das war richtig, weil seitdem ist die Aktie doch massiv weitergefallen und ist jetzt eben nur noch bei 20 Cent. ist nicht so, dass American Lithium keine Chance mehr hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch gerade im Vergleich zu vielen anderen Projekten, die einfacher sind, die von der Geologie auch leichter sind. Deswegen würde ich jetzt da auch nicht mehr einsteigen wollen.
Ja, aber wie du sagst, hast du gerade zum günstigen Zeitpunkt noch die Reißleine gezogen.
Ja.
Oder was ist die Reißleine? Aber du hast dich zum richtigen Zeitpunkt verabschiedet davon, genau. Dann schauen wir noch auf Eidos Energy. Da sind nicht verkauft. Es läuft noch aktuell laufende Empfehlung seit, ja auch, ziemlich genau ein Jahr.
Genau, da gab es auch ein Wechselbad der Gefühle. Eidos Energy ist ja eigentlich ein Bitcoin-Miner, der aber verstärkt seine Rechenkapazitäten auch an KI-Firmen vermietet und damit hohe Renditen einfährt. Die Aktie hängt nicht sehr an Bitcoin, aber natürlich auch. Soweit auch eine sehr schwankungsfreudige Entwicklung. Nach dem Kauf erstmal ging es ins Minus, dann war wieder ein kleines Plus da. Dann ging es nochmal richtig runter. Die Position war teilweise 50% im Minus. Und jetzt aktuell sind wir 30% im Plus. Das ging jetzt relativ schnell von minus 50% auf plus 30. Mhm. Also man sieht, die Aktie hat sich innerhalb von 2 Monaten verdreifacht. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, klar, geht das so weiter? Sicherlich nicht. Aber man ist jetzt auf dem richtigen Weg. Und das Geschäft oder die Kombination aus Bitcoin-Mining und KI ist, finde ich, hochinteressant. Insoweit, glaube ich, kann man mit der Aktie noch viel Freude haben. Da muss man natürlich wirklich mit enormen Schwankungen leben. Das ist unschwer zu erkennen. Da sind 50% Minus auch mal zu verkraften.
Das hatte ich nicht nervös gemacht hier im April. Also wahrscheinlich so ein bisschen, aber nicht so, dass du es verkauft hast.
Ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, es ging nicht um die Firma. Also der Firma geht's gut, die expandieren weiterhin, bauen aus, haben genug Geld in der Kasse. Also da gab es überhaupt keine Probleme. Klar, es ist natürlich nicht schön, aber Bauchschmerzen hatte ich jetzt nicht unbedingt.
Genau, deswegen läuft die Empfehlung noch und ist jetzt ja wieder schön im Plus. Das waren sie für den Moment, aber apropos Bitcoin-Miner, du hast mir auch verraten.
Genau, ich habe nämlich noch einen Bitcoin-Miner, relativ neu, der auch sehr spannend ist, der ähnlich wie Eidos Energy auch Bitcoin-Mining macht und auch KI jetzt verstärkt auf KI-Kapazitäten setzt. Der Unterschied ist ein bisschen der, dass Eidos Energy die Bitcoin, die man meint, direkt verkauft. Und der andere Bitcoin-Miner, den ich habe, der hält die Bitcoin, was natürlich ihn auch abhängiger macht vom Bitcoin-Kurs. Aber ich habe ja gesagt, ich glaube, wir gehen nach oben raus. Und der große Vorteil der anderen Firma ist, dass eine direkte Verbindung zur Familie Trump besteht und man in Kürze einen Börsengang plant. Also wer da Interesse hat, wer jetzt in meinen Report bestellt, bekommt den Namen der Aktie, alle Informationen dazu. Und das ist eine Aktie, die hat auch Vervielfachungspotenzial.
Dann kriegt man da alle Infos, wie man einfach da bestellen kann.
Ein Jahresabo, 3-Monats-Abo bestellen und es gibt sofort den heißesten Bitcoin-Miner des Planeten. Mit direkter Trump-Verbindung. Ist ja nicht so verkehrt in diesen Tagen, wenn man so eine Connection hat zu dem Herrn, wenn man ihn mag oder auch nicht.
Ja, das stimmt. Gut, dann war's das. Vielen Dank für dieses Update, für den Einblick in deine Empfehlungen. Ich leite dir mal die Nachgefragten auch noch weiter und dann sprechen wir uns an anderer Stelle wieder. Dankeschön, Alfred, für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, gerne bis zum nächsten Mal.